Politisches Stalking klingt unangenehm, ist es auch und ein Problem, dem sich jetzt auch möglicherweise der Gesetzgeber endlich widmet. Ein Thema, das wir heute im Podcast mit der Initiatorin dieser Gesetzgebungsinitiative besprechen, mit Katja Mayer, unserer sächsischen Justizministerin, die heute hier im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen ist.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht,
selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 99 im Podcast Zwischenrufe. Wir befinden uns in der letzten Folge vor der 100 und heute haben wir Besuch von der sächsischen Justizministerin und in der Jubiläumsfolge 50 warst du bereits schon mal bei uns. Und ganz kurz zu dir, Katja Mayer ist Ministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Und mir auch gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag. Und ich bin Johanna Spierling, seine studentische Mitarbeiterin. Hallo an dich, Katja, und willkommen in der Folge 99.
Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Auch wenn, glaube ich, die 100. noch cooler gewesen wäre, aber ich finde 99 ist auch schon ganz gut.
Ja, 99 ist doch eine schöne Schnapszahl. 100 ist dann so, das wirkt schon so getragen.
Ja, das stimmt.
Die 100 hoffen wir dann mit Fragen aus der Zuhörerschaft füllen zu können. Und vielleicht ganz kurz zu dir und meine erste Frage und dann übergebe ich schon an Valentin. Ich habe gesehen, du hast ja schon in Jena studiert, du hast in Hessen gearbeitet und bist ja doch zurück nach Sachsen gekommen. Dir scheint ja ähnlich wie Valentin etwas an diesem Bundesland zu liegen. Und ich habe immer mehr im Umfeld Freunde und Freundinnen, die mich fragen oder die Angst äußern, dass die Demokratie in dieser Welt und unsere Demokratie vielleicht kippen könnten. Und meine Frage wäre offen an euch vielleicht beide. Denkt ihr beide, dass unsere Verfassung, die von Deutschland und vielleicht auch die von Sachsen, gut gegen Feinde der Demokratie gewappnet ist?
Ich glaube, wir haben eine sehr wehrhafte Verfassung, sowohl das Grundgesetz als auch die sächsische Verfassung. Aber wir dürfen nicht naiv sein, sondern wir müssen genau hinschauen, wo es Lücken gibt. Und die müssen wir dann auch entsprechend schließen. Und deswegen bin ich auch sehr froh und sehr dankbar, dass nicht nur wir als Justiz uns diesem Thema annehmen, sondern auch die Zivilgesellschaft hier an der Stelle aktiv ist. Oder an allererster Stelle ist da diese Thüringen-Initiative zu nennen, die sich hier auf den Weg gemacht hat und sich die Situation im Freistaat Thüringen angeschaut hat, wo gibt's Lücken in der Gesetzgebung, in der Verfassung, wo Verfassungsfeinde quasi die Möglichkeiten, die Spielräume nutzen können, haben sich das alles angeschaut und haben ganz konkrete Vorschläge entwickelt, wie man genau diese Verfassungslücken schließen kann. Aber meines Erachtens kann es nicht nur Aufgabe der Zivilgesellschaft sein, sich diesen Fragen zu widmen, sondern das müssen wir auch als Politik, als Ministerien tun und genau das haben wir auch getan.
Ich finde das immer wieder eine spannende Frage, wie gut unsere Verfassungen aufgestellt sind, weil man sie, glaube ich, im jeweiligen Kontext betrachten muss. Schon im letzten Podcast mit Madeleine habe ich das ja auch schon mal gesagt, quasi schräg über mir stehen die Bände des Parlamentarischen Rates, also die Protokolle letztendlich der verfassungsgebenden Versammlung der Bundesrepublik Deutschland. Und ich finde schon, die haben sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, auch welche Lehren man aus dem Scheitern oder aus der Zerstörung der Weimarer Demokratie gezogen hat, aber auch welche Lehren man aus dem Nationalsozialismus zu ziehen hat. Und dennoch waren es, glaube ich, sehr herdenkende Menschen, die im Parlamentarischen Rat saßen. Die haben sich nicht vorstellen können und nicht vorstellen wollen, nach diesem Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus, dass jemals wieder eine Partei auch nur in die Nähe der Macht kommen könnte, die ähnliche Zielstellungen verfolgt. Und deswegen haben sie an ganz vielen Stellen Instrumente wehrhafter Demokratie vorgesehen, allerdings in der Annahme, es würde kleinst bis maximal mittelgroße Institutionen treffen müssen. Und damit sind diese ganzen Gedanken eben auch, wie wehrhaft unsere Verfassung ist, dadurch limitiert, dass man sich über bestimmte Dinge gar keine Vorstellung gemacht hat, dass sie möglicherweise eines Tages zu einem Kampfinstrument zur Aushöhlung unserer Demokratie werden könnten. Und das trifft beispielsweise alle Punkte, wo es um Zweidrittelmehrheiten geht, bei denen, glaube ich, nie jemand im Parlamentarischen Rat und auch die Mütter und Väter der sächsischen Verfassung nicht davon ausgingen, dass jemals eine verfassungsfeindliche Partei in die Lage versetzt werden könnte, eine Drittelsperrminorität zu haben. Und das ist ja aber gerade die Realität, vor der wir gerade Thüringen und Sachsen ja auch mit Blick auf die Landtagswahlen stellen. Und deswegen glaube ich, man darf nicht naiv sein und das sehe ich genauso und man muss auch gucken, wo man diesen Überlegungen vielleicht etwas hinzufügen muss, wo man schauen muss, was braucht es für Änderungen, auch jetzt gerade sowohl im Grundgesetz als auch in der sächsischen Landesverfassung, um den Grundgedanken der Wehrhaftigkeit dieser Demokratie, der ja sich durch das Grundgesetz und auch die sächsische Landesverfassung durchzieht, tatsächlich zur Geltung zu verhelfen, auch an den Punkten, wo man es nie bedacht hat, dass sie vielleicht eines Tages ja missbraucht werden könnten, auch Teile unserer Verfassung. Oder auch Teile der nicht in der Verfassung geschriebenen Rechtsordnung, für die es ja genauso zutrifft.
Ich war Ende Juli in Polen gewesen und habe dort den polnischen Justizminister getroffen, den ich auch in seinen vorherigen Funktionen als Menschenrechtsbeauftragter getroffen habe. Und wir haben uns genau über diese Themen wehrhafter Rechtsstaat unterhalten. Jetzt ist Polen natürlich nochmal vor einer ganz besonderen Situation. Die 8 Jahre PiS-Regierung, die dazu geführt haben, dass nämlich genau dort die Lücken der PiS-Regierung genau ausgenutzt wurden, um den Rechtsstaat dort auszuhöhlen. Und jetzt die Aufgabe der polnischen Justiz mit rechtsstaatlichen Mitteln wieder einen Rechtsstaat herbeizuführen. Wir haben dort weitere Kooperationen vereinbart, auch den Austausch zwischen Referendarinnen und Referendaren. Und es gibt ein großes Interesse der polnischen Justiz, dass es genau diesen Austausch gibt. Aber die polnische Justiz, der polnische Justizminister schaut natürlich auch mit Sorge auch ein Stück weit auf die Entwicklungen hier in Deutschland und in den Gesprächen, die ich geführt habe. Und da würde mich tatsächlich auch interessieren, wie da dein Blick drauf ist, dass dort so ein bisschen die These geäußert wurde, dass 1949 quasi den Deutschen so eine Art demokratischer Impfstoff gegeben wurde und dass die Wirkung jetzt sozusagen nachlässt und dass dort auch die Sorge ist, dass es hier in Deutschland kippen kann. Teilst du diese These, diese Impfstoff-These?
Ich glaube, dass da was dran ist in Bezug darauf, dass viele Grundüberlegungen des Grundgesetzes in seiner Wehrhaftigkeit natürlich auch immer davon ausgingen, dass der übergroße Teil der Gesellschaft überzeugte Demokratinnen und Demokraten sind. Das ist der Leitgedanke des Grundgesetzes. Letztendlich sind die Instrumente der wehrhaften Demokratie ja die absoluten Notwehrrechte gegen Verfassungsfeinde, die erst dann zum Tragen kommen, wenn zuvor alles andere versagt hat. Und interessanterweise ja, wiederum diese Versagen wiederum auch wieder ein weiterer Punkt eintritt, nämlich dass es so eine Art Notwehrrecht gibt, entsprechend dann im Artikel 20 niedergelegt, wo ja wieder plötzlich die Bevölkerung dann diejenigen sind, die Demokratie durch entsprechend den Widerstand entsprechend schützen sollen. Aber bis dato gilt, also bis wir die zweite und dritte Phase erreicht haben, ja eigentlich der Grundgedanke, dass die Demokratie sich durch lebendige Demokratie durch leibhaftige Demokraten und Demokraten schützt. Und ja, ich glaube, da ist eine Abnutzung eingetreten, die vor allem dadurch eingetreten ist, dass man sich zu sicher gefühlt hat, dass es einen Glaube gibt, das wird schon alles funktionieren. Ich meine, wir merken das jetzt beide ja auch in Diskussionen. Zum einen diskutieren wir gerade über Instrumente, die hat jahrzehntelang niemand wirklich auf dem Schirm gehabt. Geschweige denn sind es Instrumente gewesen, bei denen man hinreichende Expertise auch hatte. Ja? Also das immer an meinem Lieblingsbeispiel, als wir hier über eine Richteranklage gegen Jens Meyer diskutiert haben, also die parlamentarische Richteranklage. Da sind wir erstmal losgegangen und haben uns die Literatur dazu besorgt. Da sitzt sie relativ blank da. Also die Kommentare verweisen dort regelmäßig auf sich selbst und am Ende war es dann wirklich bis hin zur quasi Quellenstudium zu gucken, was wollten die denn 1949 im Parlamentarischen Rat eigentlich mit dieser Verfassungsnorm? Und dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass das, was man 1949 eigentlich gedacht hat, wofür diese Richteranklage eingesetzt werden könnte und auch wie häufig sie möglicherweise zur Anwendung kommt, diametral ist zu dem, was heute daraus geworden ist, nämlich faktisch ein verfassungsrechtliches Fossil, bei dem jeder Angst hat, es auszugraben, weil keiner weiß, was man dort vorfindet. Ich meine, die Mitglieder des Parlamentarischen Rates durch die Protokolle sprechen lässt, dann wird man feststellen, dass die damaligen führenden Mitglieder des Parlamentarischen Rats, unter anderem Carlo Schmidt, sehr, sehr klar davon ausging, dass es ein Instrument ist, was jetzt nicht tagtäglich ist, aber was auch nicht Seltenheitscharakter haben wird. Und ich glaube, das macht ganz gut deutlich, dass man auch eine gesellschaftliche Entwicklung hat, die war jahrzehntelang positiv, progressiv. Man musste sich nicht auf die Instrumente der wehrhaften Demokratie verlassen. Und auch für uns Grüne ist es ja plötzlich eine Situation eingetreten, in dem wir eine Formulierung, wehrhafte Demokratie oder das mittlerweile in jedem Satz von uns vorkommende Konstrukt der freiheitlichen demokratischen Grundordnung quasi mit Werf nach vorne stellen und das verteidigen, obwohl beides Begrifflichkeiten sind, die noch so vor 10 Jahren wir eher, vorsichtig angefasst haben. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, sehen wir auch, dass eben dieses Nachlassen der Bindungskraft der Verfassungsordnung in der Bevölkerung als gelebter Teil der Verfassung, glaube ich, auch dazu führt, dass ja man dieser These, die der Amtskollege darf man ja insoweit nicht sagen, aber dein Kollege aus Polen, der sagt, dass das schon was dran ist. Dafür
halt. Ich würde noch mal einen Punkt aufgreifen, den du jetzt auch gerade gesagt hast, nämlich wie wehrhaft ist unsere Demokratie und wer ist eigentlich dafür zuständig, dass diese Demokratie wehrhaft sind? Es sind ja nicht nur irgendwelche Justizministerinnen und Minister und irgendwelche politischen Verantwortlichen, sondern es sind am Ende wir alle Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft, die sich für den Erhalt dieser Demokratie einsetzt. Aber und auch da würde ich sagen, da gibt es schon auch nochmal einen qualitativen Unterschied zwischen 1949 der Bundesrepublik und dann nach 1990 hier quasi im wiedervereinigten Deutschland. Der Aufbau der Demokratie 1949 ging einher mit einem Wirtschaftsaufschwung auch. Es war also quasi positiv konnotiert und natürlich auch mit den entsprechenden Maßnahmen unterstützt, mit Gründung von Landeszentralen für politische Bildung und so weiter. Und in der Schule wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, entsprechender Unterricht etabliert. Und nach 1990 die Erfahrung, wo große Verheißungen auch in diese Wiedervereinigung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die auf viele ja auch, nicht alle, aber viele ja auch für Demokratie auf die Straße gegangen sind, für Reisefreiheit, für Medienfreiheit, für Pressefreiheit auf die Straße gegangen sind. Und dann aber diesen Transformationsprozess eben mit großen Entbehrungen einhergegangen sind, mit einer hohen Arbeitslosigkeit und quasi nicht das, was 1949 passiert ist, sondern dass der Aufbau der Demokratie eben nicht für viele nicht positiv konnotiert war, in dem Sinne, dass es auch mit einem wirtschaftlichen Aufschwung verbunden war. Und ich glaube, das, was hier 1990 passiert ist, und ich glaube, man kann das auch den damaligen politisch Verantwortlichen vielleicht gar nicht zum Vorwurf machen, weil natürlich an allererster Stelle stand, wie bauen wir diese Wirtschaft auf, wie diesen maroden Staat, wie bauen wir die Justiz auf, wie bauen wir eine Verwaltung auf, das stand sozusagen im Vordergrund. Aber was es eben auch heißt, eine Demokratie, auch eine lebendige Demokratie mit aufzubauen und den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass Demokratie eben nicht heißt, ich gehe alle 5 Jahre zur Wahl und wähle den Landtag neu, sondern dass eben Demokratie oder das Kommunalparlament, sondern Demokratie heißt eben, mich auch einzubringen mit meinen Ideen, dass das schlicht und einfach verpasst wurde. Und ich glaube, das Ergebnis ist das, was wir jetzt erleben. Und das ist ja keine Sache, die man sozusagen von einer Wahl auf die nächste erlebt, sondern das sind eben schrittweise Eruptionen, die wir erlebt haben und die wir jetzt versucht haben, auch in dieser Legislaturperiode, wo wir erstmals hier im Freistaat Sachsen mit regieren dürfen, mit verschiedenen Maßnahmen, wo wir sozusagen das ganze Thema, was heißt eigentlich Demokratie, was heißt Bürgerbeteiligung, das nochmal mit Maßnahmen unterlegt haben, mit konkreten Programmen, mit finanziellen Mitteln, aber eben auch mit dem notwendigen Know-how.
Ich glaube auch, dass wir sehen ja jetzt gerade auch, wenn man auf die Europawahlergebnisse blickt, man sieht ja 1:1 an der Frage, wer wo stärkste Partei geworden ist, die innerdeutsche Grenze wieder. Und das ist ja ein Befund, der sicherlich jetzt keine Kausalität ist, aber wo natürlich gewisse Korrelationen existieren, bei der man sehr genau hingucken muss, woran das liegt. Und ich glaube, dass wir auch gerade in dieser stark artikulierten Unzufriedenheit, die uns ja immer wieder hier entgegenschlägt, erleben, dass es eine generelle Enttäuschung mit Demokratie gibt, die aber ja keine Enttäuschung mit der Demokratie als Staatsform oder als ja auch quasi Werteordnung darstellt, sondern eine Enttäuschung mit der Demokratie, wie sie vorgelebt wurde letztendlich. Und ich finde das nochmal einen sehr, sehr spannenden Aspekt, den du auch gerade nochmal gesagt hast, diese starke Verheißung von wirtschaftlichem Erfolg in der Demokratie, die ist ja eine der ja auch umstrittensten Punkte, wie stark das miteinander einhergeht, auch in jeder Form der Demokratieforschung. Aber sie ist natürlich auch etwas, was einen entsprechenden Verheißungsgedanken mit sich bringt. Und ich finde, an einem Punkt ist halt genau diese Frage, was hat man hier nach 1990 eben falsch gemacht, diese starke auch Verknüpfung von einer quasi fortgesetzten Logik der DDR, nämlich dass quasi der Staat für alle Probleme zuständig ist und diese auch in irgendeiner Weise lösen kann, aber das eben gleichzeitig demokratisiert hat.
Sozusagen auch die fehlende Eigenverantwortung.
Genau. Also letztendlich ist meine Auffassung, der CDU ist nach 1990 ein brillanter Schachzug gelungen. Sie hat das staatliche Verständnis der DDR, was in vielen Köpfen drin war, demokratisiert. Aber sie hat nicht das Staatsverständnis geändert. Sondern es blieb bei der Überzeugung, die da oben versus wir da unten und die sollen mal das machen und dann kommt, da, genau aus dieser Erzählung kommt ja, wenn die nicht das machen, was wir wollen oder wenn das nicht so funktioniert, ja, dann machen wir halt die nächste Revolution. Und das ist ja jetzt quasi auch das, was wir in diesen ganzen Narrativen erleben, die wir gerade auch in Zusammenhang mit den ganzen Aggressionen mit dem quasi auch mit der Bedrohung unserer Demokratie erleben, ist dieses, ja, dann machen wir halt nochmal eine Revolution, die da oben müssen weg. Und gar nicht das Verständnis ausgeprägt ist, dass man selbst ja eigentlich dieser Demokratie gestaltet, sondern weiterhin ist bei diesem wir da, die da oben sind und die da oben haben jedes Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist immer wieder der Befund, den man immer wieder auch sieht, wenn ich hier auch in den Landtag gucke, wenn ich sehe, mit welchen Petitionen sich beispielsweise die AfD dort sehr umfassend beschäftigt, ja, dann sind da teilweise Punkte dabei, wo ich sage, da wird dann auch dieses Bild eben vermittelt eines Staates, der dazu da ist, jedwedes kleines Problem zu lösen und die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger vollkommen zu negieren und dafür zu sagen, ihr gebt uns die Verantwortung, dass ihr alle Probleme löst, dafür haltet ihr jetzt brav die Klappe da unten. So. Und das war eigentlich mal überlegt, das war das, was man nach 1990 in Sachsen ja sehr stark kultiviert hat. Das ist meines Erachtens auch der Grund, warum wir keine starke, keine resiliente demokratische Zivilgesellschaft in dem Sinne in den 90er Jahren ausgeformt haben. Das ist alles erst später gelungen und wir merken jetzt gerade, dass wir sie haben, aber dass wir sie eigentlich noch viel, viel stärker bräuchten an vielen Punkten. Und das treibt mich immer wieder um, weil das natürlich ein Befund ist, der letztendlich zu der Frage führt, was kann man dagegen eigentlich tun? Weil wir müssen eigentlich nicht die Demokratisierung nachholen, die haben wir geschafft. Wir müssen die letztendlich Selbstermächtigung im demokratischen Sinne nachholen nach 1990, die wir verpasst haben. Und die gab es nach 1949 in der Bundesrepublik. Auch erst später, ja, das glaube ich, muss man auch dazu erkennen, dass erst das Wirtschaftswachstum kam und dann die demokratische Selbstermächtigung, also Willy Brandt mehr Demokratie wagen, aber die kam irgendwann.
In dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob du das schon, bestimmt hast du es schon mitbekommen, Steffen Mau, der Soziologe.
Das nächste ostdeutsche Erklärbuch.
Genau, aber ein gutes. Er hat ja im letzten Jahr das Buch Triggerpunkte mit Kollegen rausgebracht, ist Professor an der Humboldt-Universität für Soziologie, kommt gebürtig aus, ich glaube aus Rostock, aus Mecklenburg-Vorpommern und hat jetzt ein neues Buch rausgebracht vor wenigen Wochen, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Und will vielleicht mal bei der Karte ansetzen, von der du vorhin gesprochen hast. Und wir haben das alle, die Zeitung gesehen, der Westen CDU mit ein paar Sprengseln Grünen, aber CDU und der Osten, wo jeder Kreis quasi die AfD gewonnen hat. Und natürlich ist das erstmal erschreckend und macht das so visuell nochmal so klar. Aber am Ende, und ich glaube, das müssen wir auch nochmal für uns selber, um da auch nicht sozusagen da so sehr dran zu verzweifeln, zu sagen, okay, natürlich oder ja, die Zahlen sind so, dass die AfD die stärkste Kraft geworden ist, aber de facto haben trotzdem die Mehrheit der Menschen demokratisch gewählt. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass man das auch nochmal in den Vordergrund stellt. Und wenn man Steffen Maus These folgt, und das schließt ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast, wie schaffen wir es auch wieder mehr Selbstwirksamkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern hervorzubringen, dass sie Dinge auch selber vor Ort in die Hand nehmen, nicht nur, weil sie es können, sondern weil sie natürlich auch die Expertinnen und Experten von vor Ort sind. Wir in Dresden können gar nicht wissen, was in jedem Ort, in jedem Kreis gerade die virulenten Themen sind, sondern das wissen die Bürgerinnen und Bürger am besten vor Ort, und deswegen sollen sie sich auch einbringen. Und deswegen ist Steffen Maus These, wir brauchen hier jenseits von Parlamenten, jenseits von Stadträten, jenseits von Kreistagen eben auch noch Formate wie unter anderem Bürgerräte, um genau das auch ein Stück weit erfahrbar zu machen, was Demokratie vor Ort heißt. Und das ist ja genau das, was wir auch die letzten 5 Jahre versucht und probiert haben. Und ein Ergebnis, und das war jetzt, glaube ich, nicht in allererster Linie intendiert, aber es ist ein Ergebnis, und das lässt mich auch durchaus ein Stück weit positiv in die Zukunft blicken, wenn wir diese Formate weiter ausbauen. Und es gibt ein großes Interesse in den Kommunen, solche Bürgerräte auch durchzuführen, dass nämlich ein Ergebnis war, dass Leute gesagt haben, okay, ich habe mich jetzt hier, das war ein Beispiel jetzt aus Pirna, da hat man einen Bürgerrat zur Gestaltung des Marktplatzes gemacht, und das Ergebnis war einerseits, dass die Leute, die zufällig ausgewählt wurden, gesagt haben, sowas wie hier, das haben wir noch nie erlebt, dass uns mal jemand gefragt hat und dass wir unsere ganz konkreten Vorstellungen einbringen konnten, dass wir das mit Leuten diskutiert haben, die wir vielleicht so vorher noch nie getroffen, gesehen haben, uns ausgetauscht haben, und dass es auch dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, ah, okay, so funktioniert also Politik, so funktioniert also Verwaltung, und so kann ich mich einbringen. Ja, dann kandidiere ich doch vielleicht für die Kommunalwahl. Also dass sozusagen diese Maßnahmen und diese Formate auch dazu führen können, dass sich Leute dann am Ende auch dazu entscheiden, sich selber politisch auch in Parteien zu engagieren oder halt für Kommunalparlamente, da muss man ja kein Parteimitglied sein, auch zu kandidieren.
Stichwort Bürgerräte ist ja ein total spannendes. Eigentlich waren wir uns ja nach auch Corona, wo das ja so ein bisschen auch ein Punkt war, wo man ein bisschen Auswertung auch betreiben konnte, ja eigentlich ist doch total toll. Und naja, irgendwie ist aber so richtig keiner bisher vorangegangen. Gut, auf Bundesebene gibt es diese großen Bürgerräte, zuletzt ja zum Thema Ernährung, die ja ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, funktionieren. Ich glaube auch tatsächlich da immer das Problem ist, je weiter man nach oben quasi im politischen System kommt, umso abstrakter wird es, umso schwieriger wird auch das gegenseitige Verständnis für individuelle Probleme, aber gerade auf kommunaler Ebene ist das ja ideal, ne? Diese Vorstellung für was, ne? Was will ich eigentlich vor Ort in meiner Kommune, in meinem Stadtteil erreichen. Jetzt scheitern diese Bürgerräte ja aber an relativ profanen rechtlichen Grundlagen. Vielleicht möchtest du uns nochmal kurz mitnehmen, warum das in Sachsen momentan auch so schwierig ist, die zu etablieren.
Genau, wir waren eines von, glaube ich, 3 Bundesländern, die während der Corona-Pandemie so einen Bürgerrat initiiert haben, allen voran natürlich hier, weil sie auch Beispielgeber sind und da schon viele Erfahrungen gemacht haben, war Baden-Württemberg. Ich meine, auch Thüringen hat einen Bürgerrat zum Thema Corona gemacht und wie gesagt auch der Freistaat Sachsen auf unsere Initiative hin. Und wir konnten das wegen der Corona-Situation auch so durchführen, dass wir 50 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sozusagen anschreiben oder viele anschreiben konnten und am Ende 50 ausgewählt wurden, weil das ist ja das Entscheidende bei einem Bürgerrat, dass dort nicht nur paritätisch besetzt ist, sondern auch Leute mit unterschiedlichen biografischen Hintergründen, Bildungshintergründen sind, unterschiedliches Alter, Großstadt bis zum Dorf, vom Rentner bis zum Auszubildenden. alle dabei sind. Und wir haben aber festgestellt, wir brauchen hier, um weitere solche Bürgerräte zu initiieren, tatsächlich eine gesetzliche Grundlage. Und das ist auch was, was wir uns nicht nur im jetzt quasi vorgenommen haben, sondern was wir auch bei uns im Wahlprogramm verabschiedet haben. Und ich hoffe, dass wir in die Situation kommen werden, dass das auch ein Thema sein wird, was wir bei möglichen Koalitionsverhandlungen dann auch mit ins Wort heben, dass wir diese gesetzliche Grundlage dafür schaffen, auf Landesebene, aber dann natürlich auch für Bürgerräte auf kommunaler Ebene, weil die Situation ist die, dass Kommunen jetzt auch schon Bürgerräte gemacht haben, aber die mussten dann eigene Satzungen machen. Es ist also die Hürde relativ hoch. Und wenn wir sozusagen eine gesetzliche Regelung über alle Ebenen schaffen, dann ist es auch für die Kommunen einfacher, diese Bürgerräte am Ende einzurichten. Was auch noch eine Idee ist, würde mich vielleicht auch deine Meinung dazu interessieren. Du hast es gerade so ein bisschen an diesem Bürgerrat Ernährung gesagt, der auf Bundesebene gelaufen ist. Was hältst du von der Idee? Weil, wie gesagt, da sind dann irgendwie 100 Leute aus der ganzen Bundesrepublik und viele sagen dann, finden wir ja im Grundsatz gut, aber bei 83 Millionen Einwohner, 100 Leute, ja, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Dass man versucht, diese Themen, die auf Bundesebene diskutiert werden, dann auch nochmal zu versuchen, regional, lokal sozusagen runterzubrechen und dann quasi diese Themen, die nicht nur dann in Berlin diskutiert werden, sondern eben auch in unterschiedlichen Bundesländern.
Finde ich an sich eine total gute Idee. Ich glaube, Emmanuel Macron hat sowas irgendwie mal in Frankreich, wenn ich mich recht entsinne, mal vor ein paar Jahren initiiert. Also so quasi so lokale Bürgerversammlungen eher, aber dann tatsächlich zu Themen, die in Paris entschieden werden, die wohl auch ganz gut besucht. Und ich glaube, das war damals seinerzeit eine Reaktion auf den Gelbwesten-Protest, aber ich kann mich nicht mehr ganz 100% erinnern. Aber es ging so ein bisschen in die Richtung, jetzt nicht so institutionalisiert wie diese Bürgerräte, aber ich kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube auch, dass das nach wie vor das Potenzial davon unterschätzt wird, weil es eben gelingt, auch für diejenigen, die teilnehmen, einfach auch andere Perspektiven kennenzulernen. Ich glaube, das ist genau das, was uns total abhanden gekommen ist in der politischen Auseinandersetzung. Wir haben verlernt, miteinander konstruktiv zu streiten. Der alte Satz, das sehe ich anders, aber ich verstehe, dass du das so denkst, der ist weg, sondern es ist diese Polarisierung, entweder ich habe Recht oder der andere hat Recht und damit jemand anders Unrecht, dass die Welt viel zu komplex für 0 und 1 ist. Davon sind wir leider viel zu weit weg. Das kann ein Instrument sein, so eine demokratische Streitkultur zu beleben, an der, glaube ich, auch an deren fehlen momentan vor allem die populistischen Kräfte und die tatsächlich auch die AfD sehr stark quasi profitieren. Es kann aber auch sein, dass es deswegen nicht gut funktioniert, weil es kommt gut drauf an, wie das moderiert ist und so weiter. Ich glaube, das ist dann der entscheidende Punkt.
Das würde ich genauso sehen und auch, na, ich meine, wir haben jetzt sehr viel über Bürgerräte gesprochen und ich glaube, wir müssen daran weiter fortsetzen, aber ich glaube, wir sind uns auch beide einig, das ist eine Option und ein Beispiel, um eine Debattenkultur auch besser führen zu können, aber es ist halt nicht eine Lösung für alles.
Kleines Schräubchen oder ein größeres Schräubchen, ja. Aber man kann, glaube ich, an dieser Stelle sagen, müssen wir nicht verhehlen, dass es nicht an uns gescheitert ist, dass die gesetzliche Grundlage, die sie im Wesentlichen wegen der Datenverarbeitung dort braucht, dass das nicht gekommen ist, sondern dass es überraschenderweise ja an den Koalitionspartner gescheitert ist, an einem, der sonst erzählt, dass er gerne mit jedem redet, aber an dem Punkt dann offenbar doch nicht. Also von daher werden wir sehen, sicherlich ein Punkt für die nächste Koalition. Jetzt hast du von uns einen Satz so im Nebensatz gesagt, naja, wir müssen ja sagen, quasi beim Schutz unserer Demokratie geht es ja darum, dass wir auch eine starke Zivilgesellschaft haben und dass eben diese Eigenverantwortung auch entscheidend ist. Gleichzeitig ist aber klar, auch gerade in einer Situation, wo eine Zivilgesellschaft angegriffen wird, wo auch Demokraten und Demokratinnen bedroht werden, ist es ja schon eine Situation, wo man ja nicht immer nur nach der Zivilgesellschaft rufen kann, sondern auch der Zivilgesellschaft, den Menschen, den Kern der wehrhaften Demokratie hier darstellen, natürlich auch den notwendigen Schutz angedeihen lassen muss. Und damit kommen wir quasi so ein bisschen zum Einstieg. Ihr habt euch einem Thema gewidmet als sächsisches Justizministerium, was jetzt auch auf Bundesebene sehr stark fortgeschritten ist, dem politischen Stalking. Das klingt erstmal für viele nicht ganz so eingängig, was damit gemeint ist, aber es ist ja gleichwohl ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht kannst du uns erstmal nochmal ganz kurz erklären, was ist politisches Stalking und was wollt ihr jetzt zusammen mit dem Bund unternehmen?
Genau, politisches Stalking ist zugegebenermaßen eher eine griffige Formulierung, weil sich unter Stalking der eine oder andere vielleicht schon eher nochmal was vorstellen kann. Der Hintergrund ist, dass wir tatsächlich konfrontiert waren, auch mit ganz konkreten Erfahrungsberichten von insbesondere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, von ehrenamtlichen Bürgermeistern, aber auch hauptamtlichen Bürgermeistern, dass sie in den letzten Jahren, und das ist jetzt kein Phänomen von der aktuellen Europawahl, sondern das ist eine Entwicklung, die wir seit vielen Jahren feststellen, dass gerade Kommunalpolitiker und Bürgermeister in einer Situation sind, wo sie von der Bevölkerung durch tatsächlich ganz konkrete Beeinflussung sozusagen versucht werden, mürbe zu machen. Na, die besten Beispiele, die es in Sachsen gibt, sind Bürgermeisterinnen, die dann sozusagen aufgrund dieser Situation auch gesagt haben, ich halte das auch physisch und psychisch an der Stelle nicht mehr aus und ich trete von meinem Amt zurück. Und das ist ja was, womit wir uns als Demokratie an der Stelle nicht zufrieden geben dürfen. Wir haben Beispiele jetzt, als die Bauernproteste waren, als vor dem Wohnhaus einer Bürgermeisterin ein Misthaufen abgeladen wurde. Wir kennen auch die Beispiele von Landtagsabgeordneten, wo das passiert ist. Wir haben jetzt jüngst ein Beispiel gehabt, fast schon Mafia-Methoden, wo ein Schweinekopf vor dem Haus einer Bürgermeisterin abgelegen wurde aus der Lausitz. Und uns geht's halt bei diesem politischen Stalking vor allem um diese ganz konkrete Einflussnahme im direkten persönlichen Umfeld, also vor der eigenen Haustür, vor der eigenen Wohnungstür. Und was mir immer an der Stelle ganz wichtig ist zu betonen, und das ist auch das Beispiel mit dem Schweinekopf, dass die Bürgermeisterin, die Kommunalpolitiker ja oftmals nicht alleine leben, sondern sie leben da mit ihrer Familie, mit ihren Ehepartnerinnen und Partnern, mit ihren Kindern. Und dass das natürlich auch was mit der Familie macht, wenn so eine Bedrohungssituation ist, wenn dort Aufmärsche vor der Wohnungstür sind, wenn dort laute Trillerpfeifkonzerte sind, wenn mit Fackeln da gestanden wird oder wie gesagt Misthaufen abgeladen werden oder Schweineköpfe vor die Tür gelegt werden. Und da haben wir eben festgestellt, auch in der Diskussion, auch mit dem Städtetag, mit dem Landkreistag, aber auch bis hin zum Kabinett, wo wir verschiedene Fälle auch miteinander diskutiert haben, dass diese Art der Beeinflussung schlicht und einfach nicht strafbar ist. Mhm. Und deswegen haben wir geschaut, okay, gleichwohl haben wir festgestellt, das ist nicht in Ordnung. Das ist das, was wir uns als Demokratie an der Stelle auch nicht bieten lassen dürfen. Und deswegen haben wir uns auch mit unserem Generalstaatsanwalt auch auf Grundlage der Diskussion, die wir schon im Herbst letzten Jahres im Kabinett geführt haben, dass wir geschaut haben, okay, offensichtlich gibt es hier eine Lücke im Strafgesetzbuch, wie können wir die schließen? Und wir haben da auch lange hin und her überlegt, haben tatsächlich auch im Stalking-Paragraph geschaut, ob man da ansetzen kann. Wir haben an anderer Stelle gesucht und sind dann aber am Ende beim Paragraphen 105.6 Strafgesetzbuch gelandet, wo es um die Nötigung von Verfassungsorganen geht, also sprich Bundespräsident, Mitglieder der Bundesversammlung und so weiter, und haben gesagt, hier diesen Paragraph wollen wir ergänzen um kommunale Amts- und Mandatsträger und haben an zweiter Stelle einen neuen Straftatbestand vorgeschlagen, nämlich wo es darum geht, die gezielte Beeinflussung staatlicher Entscheidungsträger unter Strafe zu stellen. Wir haben das auch nicht nur sozusagen bei uns im Bereich der Justiz diskutiert, sondern wir haben auch den ersten Sicherheitsgipfel Anfang des Jahres hier in Dresden auf den Weg gebracht, wo wir wirklich alle, die damit zu tun haben, einen Tisch geholt haben. Also angefangen vom Innenministerium, also sprich der Innenminister, der Polizeipräsident, Städtetag, Gemeindetag, Landesdirektion, Verfassungsschutz. Wir saßen alle an einem Tisch und haben diese Themen miteinander bewegt, haben unseren Vorschlag vorgestellt und sind dort tatsächlich auf eine positive Resonanz gestoßen und haben dann sozusagen das aufgegriffen und haben einen Gesetzentwurf dann in den Bundesrat eingebracht. Der ist jetzt die letzten Wochen auch dort im Ausschuss diskutiert worden. Aber auch hier will ich das auch nochmal sehr deutlich sagen. Das Strafrecht ist die Ultima Ratio. Es gibt natürlich, um diesen Verrohungssituationen beizukommen, nicht nur das Strafrecht, sondern wir müssen natürlich auch mit verschiedenen anderen Maßnahmen angreifen. Das war mir jetzt wichtig, diesen Nachsatz nochmal zu bringen.
Naja, es gibt ja auch noch sowas wie das Gefahrenabwehrrecht. Das verkennt ja gerne die Polizei, dass das da vorkommt. Nein, aber ich finde, ja, natürlich ist das Strafrecht immer Ultima Ratio. Wobei Und da scheue ich mir mal bei dem Punkt zu sagen, dass man da frei sein sollte von diesen Erwägungen, die ihr jetzt getroffen habt. Ich finde ganz interessant, dass ihr dort jetzt unter anderem bei dem auch Nötigung von Verfassungsorganen ansetzt, weil das bisher ja auch so ein Straftatbestand ist, ja, der eher in der Mottenkiste rumliegt. Also da muss, um die Strafbarkeitsschwelle zu erfüllen, Nötigung eines Verfassungsorgans, da reicht es nicht, einen einzelnen Abgeordneten jetzt mal einen Schweinekopf vor die Tür zu legen. Das ist ja genau so ein bisschen das Problem in der Vergangenheit gewesen, dass da die Rechtsprechung auch sehr zurückhaltend war. Und ich finde das einen interessanten Punkt, bei dem auch ich in den letzten Jahren mittlerweile auch ein bisschen stärker zu einer Auffassung komme, dass gerade in dem Bereich vielleicht das Strafrecht wirklich mal durchsortiert werden müsste. Und zwar gehen wir ja eigentlich strafrechtsdogmatisch davon aus, dass alle Menschen natürlich gleich sind, auch als Opfer und von Straftaten gleich sind, und dass wir jetzt nicht bestimmte Opfer stärker erstmal quasi, oder dass wir bestimmt, also gehen wir davon aus, dass wir nicht bestimmte Opfer quasi erster Klasse und zweiter Klasse bilden. Gleichzeitig handelt es sich ja hier um Straftaten, die ja nicht gegen die Person gerichtet sind, weil ich Lieschen Müller doof finde, sondern weil Lieschen Müller gerade Bürgermeisterin ist. Und deswegen quasi gegen die Demokratie, gegen das Amt und damit gegen die Demokratie. Und ich finde, weiß der selber, ich habe mich sehr intensiv mit dem auch Staatsschutz in der Weimarer Republik beschäftigt und finde, man kann aus den Republikschutzgesetzen der Weimarer Republik noch einiges lernen diesbezüglich. Entgegen der landläufigen Überzeugung, dass das alles nichts gebracht hätte, steht eine große Zahl an Literatur, die sehr stark verdeutlicht haben, dass insbesondere auch der stärkere Schutz von Amts- und MandatsträgerInnen, von Repräsentanten der Demokratie, durchaus dazu geführt haben, neben anderen Aspekten, die damit im Bereich Vereinsverbote und dergleichen mehr einhergehen, dass die politische Gewalt tatsächlich Ende der 20er Jahre abgenommen hat und erst mit der Nichtverlängerung der entsprechenden Regelungen als Zugeständnis letztendlich auch an die Nationalsozialisten dann quasi wieder dem Tür und Tor geöffnet war. Ich glaube, man kann aus diesen Punkten durchaus lernen, da, und sich das nochmal sehr genau angucken, dass es schon einer unterschiedlichen Frage anheimgestellt ist, ob man eben einer Person da Leib, Leben und Gesundheit trachtet oder ob es sich eben damit auch um Personen, wo es um das Symbol der Beeinträchtigung der Demokratie geht. Und ich glaube, an dem Punkt sollte man eher nochmal gucken, ob man weitere Lücken vielleicht sogar im Strafrecht findet.
Ich finde das total gut, dass du das jetzt nochmal so ganz konkret rausgearbeitet hast, weil wir haben, ich habe es ja dargestellt, schon seit Ende letzten Jahres beschäftigen wir uns damit. Ich habe auch schon das eine oder andere Interview zu dem Thema geführt. Und was mir manchmal als Argument oder als Kritik entgegengekommen ist, ob wir jetzt hier quasi ein Sonderrecht für Politikerinnen und Politiker schaffen. Und ich habe dann immer gesagt, naja, erstens haben wir auch schon einen besonderen Schutz von Personen im Gesetz verankert. Das sind, wie gesagt, der Bundespräsident und Mitglieder des Bundes, der Bundesversammlung. Aber auch, wenn ich zum Beispiel an Rettungskräfte denke, die ja auch sozusagen aufgenommen wurden in das Strafgesetzbuch als besonders schützenswert, weil wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass es eben insbesondere auch gerade einen Angriff auf Rettungskräfte gegeben hat mit den Implikationen, die damit zusammenhängen. Und der Gesetzentwurf soll ja gerade kommunale Amts- und Mandatsträger besser schützen, weil sie eben keinen professionellen Schutz haben, so wie das eben auch ein Bundespräsident oder eine Ministerin und so weiter haben. Und sie sich ehrenamtlich, und ich glaube, das muss man nochmal so deutlich sagen, sie sich ja ehrenamtlich in ihrer Freizeit für ihre Region, für ihre Heimat, für ihren Ort ganz konkret engagieren und damit natürlich auch einen unschätzbaren Dienst für unsere Demokratie leisten. Und ich glaube, da haben wir auch als Politik eine Verantwortung, diejenigen dann auch vor diesen Einschüchterungsversuchen, vor diesen Bedrohungssituationen zu schützen.
Ja, und ich bin da auch der festen Überzeugung, ist ja das Rechtsgut, was ich schütze, nicht die Person.
Genau.
Es geht nicht darum, dass wir hier Politiker besonders schützen. Das Rechtsgut, was ich schütze, ist die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Und das ist eines der höchsten Rechtsgüter, was es gibt. Auch wenn man mal guckt, ne, im kompletten Gefahrenabwehrrecht, die schärfsten Maßnahmen darf ich dann treffen, wenn es um Leib, Leben, Gesundheit oder eben Schutz der staatlichen Ordnung und dergleichen mehr, wozu die Demokratie eben auch zählt.
Genau, und weil du das jetzt gerade auch nochmal mit den Abwehrrechten gesagt hast, die die Polizei ja hat, dadurch, dass wir das jetzt oder dadurch, dass es gesetzlich normiert werden wird oder hoffentlich wird, hat natürlich die Polizei auch nochmal dadurch präventiv auch nochmal andere Möglichkeiten.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders als jemand,
zumindest war das Argument auch des Polizeipräsidenten.
Ja, das machen die gerne.
Haben.
Also ich habe ja in der mündlichen Verhandlung zum Polizeigesetz saß ich ja auf der Antragstellerseite und auf der Gegenseite erläuterte, also Herr Möstl für die Staatsregierung, also für euch. Gut, das war noch ein Altverfahren, mit dem du ja nichts zu tun hast. Du saßt ja eigentlich auf meiner Seite, also das war ein bisschen bizarr. Das ist der alte Diskussion im Gefahrenabwehrrecht zwischen Rechtsgüterschutz und Rechtsnormenschutz. So, und die Polizei tut immer mittlerweile so, als könnte sie Gefahrenabwehr nur zum Rechtsnormenschutz betreiben und nicht zum Rechtsgüterschutz. Und das führt dann dazu, zu der alten Sache, ja, aber wenn wir keinen Straftatbestand haben, dann können wir nichts machen. Naja, also das Gefahrenabwehrrecht lässt schon viele Dinge zu und ich muss als Polizei nicht hinnehmen, dass jemand einen Schweinekopf irgendwo hin platziert. Das ist meines Erachtens schon gefahrenabwehrrechtlich zu verhindern. Das dann strafbar ist, ist eine andere Frage. Aber es ist eben genau der Punkt, der immer nicht verstanden wird. Nicht jede Straftat ist eine Gefahr und nicht jede Gefahr muss am Ende eine Straftat sein. Und das würde jetzt aber in ein Curriculum im Unterschied zwischen Gefahrenabwehrrecht und Strafrecht münden, was ich hier gar nicht beginnen möchte. Aber ich finde, wie gesagt, diese Diskussion total wichtig. Und ich glaube, wie gesagt, wir müssen an einigen Stellen tatsächlich nochmal ins Strafgesetzbuch gucken. Ich habe ja jetzt einen ganz anderen Punkt auch nochmal gefunden. Das finde ich auch ein Thema, was sich lohnt, nochmal zu beleuchten. Das sind die Wahlstraftatbestände, die ja auch existieren. Also da gibt es eine komplette Klaviatur von Straftatbeständen, die von quasi Straftaten, die im Zusammenhang mit Wahlen begangen werden, betreffen. Und wenn man da mal reinguckt, dann stellt man fest, dass da nicht unbedingt 100% klar ist, dass bestimmte Handlungen, die man als Einfluss auf eine Wahl interpretieren könnte oder zweifelsohne interpretieren muss, dass die unter Strafe gestellt sind.
Mach obwohl, mal ein Beispiel.
Ich würde gerade sagen, das typische Beispiel ist, also wenn ich eine Stimme fälsche, ist das eine Straftat. Wenn ich ein Ergebnis versuche, unrichtig zu beeinflussen, ist das eine Straftat. Wenn ich aber versuche, jemanden an der Abgabe einer Unterstützungsunterschrift für einen Wahlvorschlag zu hindern oder dabei zu beeinflussen, ist das Strafgesetz nicht mehr so eindeutig, weil diese sogenannten Wahlvorbereitungshandlungen zumindest dem Wortlaut nach nicht umfasst sind. Jetzt gibt es im Strafrecht eine ganz, ganz harte Grenze, was die Auslegung angeht. Und da kann man auch nicht mit Analogien kommen, sondern da gibt es eine ganz, ganz harte Bestimmtheit. Und wenn da die Wahlvorbereitungshandlungen nicht drinstehen, dann sind die auch nicht umfasst. Und wir hatten ja den Fall, wo hier die Freien Sachsen in Dresden offenkundig versucht haben, auf Personen Einfluss zu nehmen, die Unterstützungsunterschriften geleistet haben und sie zumindest dabei zu einzuschüchtern und dergleichen mehr. Das sind Punkte, wo ich glaube, das muss man sich auch nochmal angucken. Also dieses ganze republikanische, ich sage es mal sehr bewusst, republikanische Staatsschutzrecht, nicht im Sinne von, man darf den Staat nicht kritisieren oder so, das halte ich alles für, ne? Also wir wollen jetzt in kein Strafrecht, was verhindert, dass Menschen sich betätigen, äußern, ganz im Gegenteil, es soll ja dem Schutz der freien Meinungsäußerung dienen, also dieses ganze quasi Kernstrafrecht, was eigentlich dem Grundgedanken dem Schutz unserer republikanischen Ordnung als freiheitliche Demokratie gilt, da ist, glaube ich, schon noch Potenzial, sich das mal intensiver anzugucken. Also wir reden jetzt alle gerade über, wir müssen das Grundgesetz uns mal genau angucken und den Stresstest unterziehen. Ich glaube, im Strafgesetzbuch gibt es auch noch so 2-3 Punkte. Ich bin sonst kein Verfechter von Strafbarkeitslücken und Strafverschärfung, aber an den Punkten mal nach Lücken zu gucken, wo wir eigentlich wie selbstverständlich davon ausgehen, das muss doch strafbar sein. Und weil es teilweise schwere Beeinträchtigungen für unsere demokratische Willensbildung darstellt. Und dann gucken wir, ja, so eindeutig ist das nicht.
Naja, der Bundesjustizminister hatte sich ja auch vorgenommen, weil es im Koalitionsvertrag vereinbart war, sich das Strafgesetzbuch mal anzuschauen und quasi auch ein Stück weit, ich formuliere es mal ein bisschen salopp, auch ein Stück weit zu entrümpeln und sozusagen ins 21. Jahrhundert zu holen. Aber die Medaille hat ja zwei Seiten, nämlich einerseits zu entrümpeln und zu schauen, wo sind Dinge, die geändert werden müssen, aber eben auch das, was du gerade gesagt hast, zu schauen, wo sind hier vielleicht jenseits der bereits ausgemachten Lücken noch weitere. Aber das, was ich aktuell sehe vom BMJ, ist jetzt keine große Strafrechtsnovelle, die angekündigt
also,
ist.
Das ist ja sowieso, also da ist man als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. Also die Frage, was man da mal entrümpeln müsste, das wird ja auch mittlerweile sehr kleinteilig gesehen. Über die Frage der Entkriminalisierung bestimmter Straftatbestände besteht ja immer noch gewisse unterschiedliche
Diskussionen.
Ist in Diskussion, ich weiß, aber letztendlich diskutiert man da jetzt tatsächlich vollkommen nutzlose Straftatbestände, die zeitlich überholt sind, wie bestes Beispiel der Scheckkartenbetrug, weil wir haben keine Scheckkarten mehr und Rümpel, also wenn wir dabei stehen bleiben, nun ja, vielen Dank. Und an dem quasi riesengroßen Heavy Point, an dem man sich seit Jahren irgendwie versucht, der der Reform des Mordstraftatbestandes, da traut man sich ja schon gar nicht mehr ran. Stattdessen bewegen wir uns jetzt irgendwo zwischen Scheckkartenbetrug und Störung religiöser, Störung der Religionsausübung entsprechenden Straftaten. Also wenn das am Ende ist, die große Strafrechtsnovelle, nun ja. Da hatte ich mehr erwartet. Aber gut, gerade bei einem FDP-Justizminister, gut, aber das scheint dann auch immer. Der sucht sich dann lieber andere Spielwiesen an, weil das ist natürlich ein Thema, wo es weh tut. Ne? Da kollidiert man auch mit ganz unterschiedlichen Auffassungen zu jedem Straftatbestand. Gibt es immer noch einen, der den für notwendig hält und Angst hat, dass man da auch nur ein Jota irgendwo ändert. Und naja, gut. Aber das führt zu einem sehr weiten Feld. Ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht mehr so bearbeiten, aber kann auch über neue Straftatbestände immer wieder nachdenken. So mit Blick auf jüngere Entscheidungen wäre auch die Frage der Nichtvollstreckung verfassungsgerichtlicher Entscheidungen eine interessante Frage. Aber das ist ein anderes Thema, was wir heute nicht mehr vertiefen wollen. Ich denke, mit Blick so ein bisschen auch auf die fortgeschrittene Zeit so und vielleicht nochmal so eine letzte Frage, mal so nach vorne gucken. Wir haben ja jetzt demnächst eine Landtagswahl, haben wir gehört. Und es ist ja so ein bisschen auch mit der Einstiegsfrage von Johanna zusammengehend. Glaubst du, dass wir die Instrumente, die wir haben, wehrhafte Demokratie zu schützen, bisher hinreichend genutzt haben?
Naja, du hast ja auch vorhin schon was zur Richteranklage gesagt. Mhm. Dieses Schwert wurde ja an der Stelle nicht gezogen, weil die Exekutive dann doch effizienter und schneller unterwegs war,
ja.
Was aber auch Gründe hat, wo man sich das auch anschauen muss, ob die Maßnahmen oder beziehungsweise die Fristen, die dort verankert sind, wirklich realitätsnah sind. Und da haben wir ja auch die entsprechenden Vorschläge gemacht im Rahmen mit der ganzen Causa Jens Mayer, wo wir ja tatsächlich auch schon sehr gute Fortschritte gemacht haben, was ja insbesondere Maßnahmen sind, die bundesgesetzlich geregelt werden sollen. Alle, die wir landesgesetzlich vorgeschlagen haben, sind ja tatsächlich auch umgesetzt worden und sind auch hier im Landtag verabschiedet worden. Aber ein Thema, was du jetzt vielleicht auch gemeint hast und was natürlich auch tatsächlich virulent ist, ist natürlich die ganze Frage von Wahl von Verfassungsrichterinnen und Richtern. Und wir hatten da ja auch, oder ihr vielmehr, nicht die Exekutive, sondern in dem Fall die Legislative, ja sehr konkrete Vorschläge auch unterbreitet, wie wir auch unsere Wahl der Verfassungsrichterinnen und Richter hier resilienter aufstellen können. Es ist dann, wie wir alle wissen, leider daran gescheitert, dass es keine Zweidrittelmehrheit zustande gekommen ist, weil eine Fraktion nicht in der Lage war, hier die entsprechenden Mehrheiten aufzubringen. Aber das bleibt natürlich ein Thema und wir wissen nicht, wie die Landtagswahl ausgeht. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns weiter annehmen müssen. Nicht nur auf Landesebene, sondern am Ende natürlich auch auf Bundesebene.
Ein wichtiger Punkt, über den wir jetzt trefflich nochmal diskutieren könnten, aber der genau zeigt, dass diese Zweidrittelmehrheitsproblematik halt etwas ist. Was machen wir, wenn hier Parteien sitzen, die die Zweidrittelmehrheit deswegen nicht herstellen, weil sie quasi das System von innen zersetzen wollen? Und ich finde noch einen Punkt, den haben wir vorhin mal ausgeklammert, ich hatte ihn mir zwar aufgeschrieben, aber dieses ganze Debakel um die Wahl von Schöffenwahlausschüssen ist etwas, wo ich weiß, dass du das weißt, aber der Bundesjustizminister dringend gut beraten ist, sich da mal eine Lösung einzufallen. Da ist letztes Jahr Verfassungsfeinden auf dem Silbertablett serviert worden, wie man eine komplette ordentliche Strafrechtspflege aushebeln kann, indem man einfach vorne nur den Schöffenwahlausschuss nicht wählt.
Und da sprichst du auch wirklich nochmal ein Thema an, also was die Schöffenwahl angeht, aber auch insgesamt die Debatte zu einem wehrhaften Rechtsstaat und Lücken in den Verfassungen, in anderen Gesetzen. Wir haben natürlich genau dieses Schöffenthema auch auf Bundesebene eingebracht und haben gesagt, liebe Leute, wir haben hier ein Problem. Und die Antwort von Berlin war gewesen, na, das scheint ja offensichtlich nur ein sächsisches Problem zu sein, damit müsst ihr klarkommen. Aber auch hier habe ich den Eindruck, dass hier auch einige wirklich aufgewacht sind und dass das zumindest noch von der Bundestagsfraktion auf dem Schirm ist und das weiter sozusagen am Köcheln ist. Aber auch mit der ganzen Frage des wehrhaften Rechtsstaats. Wir haben dazu einen Beschluss bei der Justizministerinnenkonferenz gefasst und haben gesagt, wir wollen hier eine Arbeitsgruppe einrichten, um uns anzuschauen, wie sieht es in jedem Bundesland aus, ich hatte es ja vorhin schon ausgeführt, und wie sieht es auf Bundesebene auf. Aber das war auch nicht so, dass nachdem wir den Beschluss gefasst haben und gesagt haben, wir wollen das gerne mit allen Bundesländern zusammen machen, dass alle gesagt haben, ja, lass uns mal loslegen, sondern das hat viel Überzeugungsarbeit gekostet, dass wir alle 16 Bundesländer davon überzeugen konnten, oder alle 15, wir waren ja an Bord, da auch mitzumachen. Und am Ende haben wir es aber geschafft und jetzt geht es natürlich darum, das, was da jetzt aufgeschrieben wurde, zu jedem Länderkapitel, aber eben auch zum Bund, diese konkreten Dinge jetzt auch entweder in den Ländern, aber natürlich auch auf Bundesebene, wenn es um die Bundesverfassungsrichterwahl geht, jetzt tatsächlich auch anzugehen.
Ein wichtiger Punkt und an der einen oder anderen Stelle bin ich froh, dass diese Debatten geführt werden. An der einen oder anderen Stelle wünsche ich mir aber auch, dass sie im Bund nochmal intensiver diskutiert werden. Mein Petitum immer, sich mal Dinge anzuschauen, die man momentan für nicht zwingend hält, dass man sie braucht, aber dann, vielleicht, wenn man sie braucht, sollte man wissen, wie sie anzuwenden sind. Das ist so mein Dauerpetitum auch momentan in jeder Schalte und ich appelliere gerade auch an jeden, guckt euch bitte mal an, was im Grundgesetz eigentlich zum Bundeszwang geregelt ist, weil was machen wir denn, wenn das erste Bundesland Bundesgesetze nicht mehr umsetzen will? Dann wird diese Frage vielleicht irgendwann mal kommen. Und dann wäre es gut, wenn man nicht erst noch das nächste juristische Gutachten einholen muss, sondern irgendwie eine Vorstellung hat. Vielleicht auch mit Blick darauf, was wollten denn 1949 die Mütter und Väter des Grundgesetzes, was dann zu tun ist. Liebe Katja, es war mir eine ganz große Freude. Jetzt sind wir tatsächlich sehr ins Plaudern gekommen, aber das ist bei dem Thema überhaupt nicht schlimm. Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg bei eurem Bundesratsvorhaben. Hoffen dann, dass das noch dem Bundestag passiert in dieser Legislaturperiode. Vielleicht als kleinere Strafgesetzänderung ist es ja hilfreich. Kann man vielleicht noch andere dranhängen.
Vielleicht noch zum Ende eine kurze Frage zu eurer Urlaubsplanung für diesen Sommer. Habt ihr überhaupt Urlaub geplant? Also könnt ihr euch jetzt vor der Landtagswahl vielleicht noch mal eine kurze, ruhige Minute gönnen?
Tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich, wenn ich uns beide so angucke, sehen wir zwar beide natürlich extrem gut aus, aber ich glaube, wir sind auch ein bisschen urlaubsreif. Das heißt, nochmal kurz nochmal verschnaufen, um dann direkt in den Wahlkampf zu starten. Und ja, ich werde in Österreich ein bisschen den Blick weiten und ein bisschen wandern gehen und ein bisschen lesen. Aber worauf ich mich sehr freue, dass ich auch ein paar Tage in Wien sein werde und mich dort unter anderem wahrscheinlich mit der Justizministerin, mit der österreichischen treffen werde und mit Judith Kohlenberger, einer der renommiertesten Migrationsforscherinnen im deutschsprachigen Raum. Da freue ich mich sehr darauf und ich glaube, das sind auch Diskussionen und Anregungen, die dann sicher auch hier im Wahlkampf eine Rolle spielen werden.
Also wieder etwas Urlaub und Arbeit verbunden.
Sagen, wen du so alles im Urlaub treffen willst. Ich hoffe, dass ich in Norditalien allerhöchstens einen freundlichen Bären treffe. Aber gut, wir schauen mal.
Den ein oder anderen Winzer.
Die machen da guten Schaumwein, habe ich gelesen.
Na dann. Trentin.
Wir schauen mal. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.
Tschüss.